Podcast rund um toxische Beziehungen. Von und mit Turit Müller.
Moin und herzlich willkommen bei Mutiges Herz. Heute möchte ich mit dir eine Frage besprechen, die mir häufig gestellt wird, nämlich die Frage, gibt es eigentlich Eigenschaften, die es wahrscheinlicher machen, dass wir vielleicht auch wiederholt in toxischen Dynamiken landen? Das müssen ja nicht immer Partnerschaften sein, das kann ja auch in anderen Konstellationen sein, beruflich oder in Freundschaften beispielsweise. Gibt es solche Eigenschaften? Bei der Antwort auf diese Frage bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil es nahelegen könnte zu sagen, selber schuld, dass du emotionalen Missbrauch erlebt hast, liegt an dir, weil du irgendwelche Fehler hast, wo solche Menschen einhaken können. Du trägst Schuld daran, dass dir so etwas widerfahren ist, also klassisches Victim Blaming. Wenn ich jetzt auf diese Frage antworte, meine ich das nicht, sondern es geht mir eher darum zu gucken, gibt es Verhaltensweisen, die ich vielleicht auch adressieren kann, um den Teil, der in meiner Macht liegt, beim nächsten Mal so sortiert zu haben, dass es vielleicht keine Wiederholung gibt, eher im Sinne von Eigenverantwortung. Und vorweg gesagt, auch ohne diese Eigenschaften ist es möglich, dass wir so etwas erleben. Ja? Alle Menschen können manipuliert werden, die einen mehr, die anderen weniger. Aber alle Menschen können sich in solchen Partnerschaften oder anderen Konstellationen dieser Art wiederfinden, weil es auch oft auf den ersten Blick gar nicht sichtbar ist, sondern sich erst über die Dauer entwickelt und zeigt, an wen oder an was wir da geraten sind. Das als Disclaimer vorweg. Und dann möchte ich mal aus der Fülle der Variablen, die es wahrscheinlicher machen können, dass wir solche Menschen, ja, ich weiß nicht, ob anziehen das richtige Wort ist, aber solche Menschen um uns haben und dann vielleicht nicht rechtzeitig merken, dass es Zeit wäre, das zu lockern oder die uns für solche Menschen attraktiv machen. Solche Dinge kann es eben geben, ja, dass wir solche Eigenschaften mitbringen. Und aus dieser Fülle möchte ich eine Sache rausgreifen, nämlich People-Pleasing. Mal wieder ein Anglizismus, der in aller Munde ist, aber People-Pleasing, was heißt das eigentlich? Also Menschen sozusagen zufriedenstellen durch unser Verhalten. Und die Klassiker wären beispielsweise sich entschuldigen. Sich immer entschuldigen, sich immer zuerst entschuldigen, sich auch für Dinge entschuldigen, die keine Entschuldigung wert sind, die keine Entschuldigung brauchen, weil wir vielleicht auch gar nichts falsch gemacht haben oder noch schlimmer, weil die andere Seite etwas falsch gemacht hat. Oder über unsere Grenzen gehen, um die andere Seite zufriedenzustellen, die Bedürfnisse der anderen Menschen vor die eigenen stellen. Unsere eigenen Bedürfnisse vielleicht auch gar nicht wirklich spüren. Wenig Grenzen haben, wenn wir nicht so gut behandelt werden. Oder auch beschwichtigen, wenn es einen Konflikt gibt. Harmonisieren, Appeasement betreiben. Da nicht bis zuletzt auf eine Klärung dringen, auch wenn uns etwas quer liegt, um mal ein paar Beispiele zu nennen. Das kann sich ganz unterschiedlich äußern. Eventuell merken wir das lange Zeit gar nicht, weil uns das vielleicht in Fleisch und Blut übergegangen ist und zur zweiten Natur geworden ist und wir gar nicht wissen, dass es sich anders anfühlen könnte, wenn wir solche Verhaltensweisen haben. Vielleicht merken wir aber auch immer mal wieder Groll und Ärger, dass wir die Extrameile gehen für andere und das Gefühl haben, Mensch, aber die andere Seite macht das Gleiche nicht für mich. Vielleicht gibt es sogar ein moralisches Urteil, ne, dass wir sagen, huch, was ist das für ein Mensch? Oder wir sind verletzt, dass das Gleiche nicht für uns möglich ist. Oder auf irgendeine andere Weise verärgert, dass wir das Gefühl haben, hier über unsere Kapazität gegangen zu sein, über das, wo es eigentlich bequem gewesen wäre. Beispielsweise sehr viel Zeit freizuräumen, um jemandem zu helfen, obwohl wir die Zeit sehr gut für was anderes gebraucht hätten. Woran merke ich das noch, dass ich vielleicht zu Pleasing-Verhalten neige? Ich kann einfach mal gucken, wie oft entschuldige ich mich, wie oft entschuldigen sich die anderen Menschen in meinem Umfeld. Gibt es da eine Schieflage oder ist das ausgeglichen? Das wären so Selbstbeobachtungen, die du mal machen könntest, aber die du vielleicht auch gar nicht machen brauchst, weil du dich an der Stelle schon gut kennst und weißt, ja, das tue ich zu viel. Und jetzt ist es ja nicht nur einseitig kausal. Also es ist ja nicht nur so, weil ich diese Eigenschaften mitbringe, finden mich vielleicht Menschen mit narzisstischen Verhaltensweisen interessant, weil sie sehr viel ihre Verhaltensweisen an den Tag legen können, ohne dass von mir Gegenwehr kommt oder weil sie eben sehr lange Zufuhr bekommen, ohne dass ich da einen Riegel vorschiebe, weil ich sie nicht verantwortlich mache und festnagele und sage so, wir haben aber beide was zur Situation beigetragen. Jetzt bitte auf den Tisch damit. Beide Seiten müssen angeguckt werden, sondern weil ich vielleicht erstmal bei mir selber schaue und vielleicht sogar Rechtfertigungen dafür finde, warum die andere Seite eigentlich gar nicht so einen starken Beitrag geleistet hat oder das einfach sicherer finde, hier auf Harmonie zu spielen. Es ist also nicht nur der eine Weg, dass wir da interessanter werden oder dass wir eben auch länger in dieser Bindung bleiben, weil sie nicht sofort zerbricht, weil wir hier an ein No-Go stoßen. Ne? Also wenn ich kein People-Pleasing-Verhalten an den Tag lege und merke, huch, mein Gegenüber hat sich eigentlich noch nie entschuldigt, obwohl es durchaus Verhaltensweisen gibt, die das rechtfertigen würden und die das für mich ehrlich gesagt auch nötig machen, dass es hier mal eine Entschuldigung gibt und ja nicht nur als Geste, sondern im besten Sinne einer Entschuldigung, dass es hier eine Einsicht gibt, eine Erkenntnis, oh, da habe ich mich falsch verhalten, da habe ich dir wehgetan, das alles fehlt ja und dass ich immer diejenige bin, die an mir arbeitet und die sagt, oh, da habe ich dir wehgetan, das wollte ich nicht, das wäre ja etwas ohne Pleasing-Verhalten, wenn das dauerhaft passiert, dann bin ich weg. Ja, das wird adressiert, es wird versucht zu ändern und dann bin ich weg, weil ich da gegebenenfalls Konsequenzen ziehen kann. Aber mit Pleasing-Verhalten bin ich gewohnt, mich zu entschuldigen, mich erst zu entschuldigen, mich auch für die Dinge zu entschuldigen, die jemand anders verbockt hat möglicherweise. Ne? Wir haben ja einfach verschiedene Arten von Pleasing-Verhalten und alle Menschen legen gegebenenfalls auch unterschiedliche Arten davon an den Tag. Das ist die eine Wirkrichtung. Die andere Wirkrichtung ist ja, Pleasing-Verhalten kommt auch irgendwo her. Und da haben wir natürlich zum Beispiel das Elternhaus, wo viele Menschen, die in toxische Beziehungen geraten, gerade wenn sie da auch mehrfach reingeraten, auch ähnliche Dynamiken und Muster schon kennengelernt haben unter Umständen. Und wo gegebenenfalls ja auch gelernt worden ist, spüre nicht deine Bedürfnisse, Kind, spüre meine Bedürfnisse als dein Elternteil. Und wo wir vielleicht gar nicht gelernt haben zu spüren, wenn da eine Grenze ist und uns gar nicht bewusst ist unter Umständen, wo liegt die eigentlich. Und das heißt, auch durch narzisstische Verhaltensweisen kann Pleasing-Verhalten gefördert werden. Das Gleiche passiert natürlich nochmal in weniger prägenden Jahren, aber gerade wenn es über einen langen Zeitraum geschieht, ja durchaus wirksam, wenn wir zum Beispiel in so einer Partnerschaft sind. Ja, wenn ich erlebe, okay, ein Streit kann nur geschlichtet werden, wenn ich den ersten Schritt mache. Ein Streit kann nur geschlichtet werden, wenn ich einen symbolischen Kniefall mache, wenn ich die Schuld auf mich nehme, wenn ich dann an mir arbeite, wenn ich Verhalten an den Tag lege, was die andere Seite beschwichtigt, wenn ich gute Stimmung mache, angekuschelt komme, Versöhnungssex anbiete, Geschenke mache zur Versöhnung, was auch immer, den Frieden wiederherstelle, auf Teufel komm raus, ohne dass die andere Seite einen Beitrag dazu leisten muss und vielleicht gegen erhebliche Widerstände, dann werde ich langsam konditioniert. Wir haben ja einen Konditionierungsprozess in solchen Partnerschaften. Und ich weiß, es wird schrecklich und unaushaltbar für mich, wenn ich diese Schritte nicht gehe, weil wir dann dicke Luft haben, weil ich dann angeschwiegen werde, weil ich dann angeschnauzt werde, weil ich dann Angst haben muss, betrogen zu werden, was immer die Strafen sind, die in diesem Konditionierungsprozess eingesetzt werden. Das halte ich nicht aus. Also beiße ich in den sauren Apfel, das kleinere Übel ist, ich nehme es wieder auf mich. Das geht uns irgendwann in Fleisch und Blut über und wird gar nicht mehr reflektiert. Das ist ein natürlicher Impuls, mit dem wir vielleicht auch aus solchen Partnerschaften wieder rauskommen, auch wenn dann vielleicht gar nicht mehr so viele Menschen in unserem Leben sind, die das einfordern. Ich sage das so vorsichtig, weil erfahrungsgemäß entdecken Menschen dann ja durchaus, huch, diese Dynamiken gibt es auch in anderen Beziehungen, die ich habe. Nicht nur in Partnerschaften. Vielleicht wird das sozusagen gar nicht mehr eingefordert vom Umfeld, aber ich habe das verinnerlicht. Und es ist mein Muster geworden. Ja? Und das ist natürlich auch eine Gefahr, das mitzunehmen in die nächste Partnerschaft und dann eine Beziehung, die eigentlich das Potenzial hätte, ausgeglichen zu sein, wieder in eine Schieflage bringe, weil ich mehr Schuhe anziehe, als es nötig wäre und als es auch gut wäre, weil eine Beziehung das ja braucht, ne? Dass restlos quasi geklärt wird, sodass dann möglich ist zwischen Menschen. Wie ist es zu diesem Konflikt zum Beispiel gekommen? Was haben wir beide dazu beigetragen? Wie können wir uns beide anders verhalten? Wollen wir das? Was lernen wir da jede und jeder für uns aus dieser Situation? Und wenn wir da im vorauseilenden Gehorsam alles auf uns nehmen, dann fehlt etwas Entscheidendes, was wir brauchen, um ein Gleichgewicht zu haben, um einen klaren Blick auf das Thema zu haben, um beide wachsen zu können in dieser Partnerschaft. Und ein Mensch, der das rechtzeitig mitkriegt, kann das bremsen, wenn du diese Tendenz mitbringst. Aber vielleicht merkt die andere Person das auch gar nicht, was da passiert. Und dann setzt sich das weiter fort. Wo kommt Pleasing-Verhalten her? Das kann unterschiedlich sein. Eine Sache habe ich schon angesprochen. Es kann wirklich eine Eigenschaft sein, die Menschen auch mitbringen aus narzisstischen Elternhäusern im weitesten Sinne, weil wir auch da eben einfach gelernt haben, am sichersten ist es, am harmonischsten ist es, am selbstwertförderlichsten ist es und am meisten elterliche Liebe bekomme ich, wenn ich meine Bedürfnisse zurückstelle, vielleicht so weit, dass ich sie gar nicht spüre und wenn ich mich um die Bedürfnisse der anderen Seite kümmere, wenn ich dafür feine Antennen entwickle, wenn ich kein negatives Verhalten an den Tag lege, wenn meine Bedürfnisse nicht berücksichtigt werden, wenn ich mich entschuldige, wenn ich gute Stimmung mache, wenn ich sensible Antennen für die Stimmung des Gegenübers habe und mich danach ausrichte und gar nicht nach meinem inneren Kompass, was brauche ich. Da kann es herkommen. Es gibt auch ein Stressmuster, eine typische Stressreaktion. Ich bin in einem anderen Video schon darauf eingegangen. Wir haben 4 Stressreaktionen. Die ersten 3 sind recht bekannt. 3 Fs, Fight, Flight und Freeze, Kampf, Flucht und Einfrieren. Die 4. ist neuer und daher noch etwas unbekannter. Das 4. F, Fawn, also der Bambi-Reflex, die Unterwerfung, Beschwichtigen des Gegenübers. Und ja, wenn wir einen Blick darauf werfen, merken wir, okay, das ist genau das. Das ist Pleasing-Verhalten. Und es kann eine ganz normale menschliche Stressreaktion sein. Ne? Die sind ja sozusagen von früher noch bei uns. Alle Menschen haben 1 oder 2 Stressreaktionen, in denen sie besonders zu Hause sind. Aber es kann auch durch ein Trauma passieren, ne? Dass das etwas ist, was wirklich zu einem Teil unserer Persönlichkeit geworden ist, aus einer traumatischen Erfahrung heraus, in der wir vielleicht zu diesem Muster gegriffen haben, um uns zu schützen. Und das kann natürlich auch in einem narzisstischen Elternhaus passiert sein. Und in dem Fall fühlt es sich vielleicht so an, als ob du da gar keine Wahlmöglichkeit hast. Als ob du, selbst wenn dir klar ist, Mensch, ich habe irgendwie Pleasing-Verhalten und vielleicht habe ich sogar schon mal ein Coaching gemacht, um da dran zu kommen, als ob du da gar keinen Zugriff drauf hast. Das einfach unveränderbar ist, als ob das wirklich ein Teil deiner Person ist und es ist alternativlos. Und wenn das der Fall ist, würde ich dir raten, schau mal tiefer hin, ob das eventuell einen traumatischen Zusammenhang gibt. Das kann so sein, das muss nicht so sein. Denn durchaus kann Pleasing-Verhalten, egal wodurch es ausgelöst wurde, durch Fawning als Stressreaktion, durch Fawning als Traumafolge oder durch erlerntes, auf anderem Wege erlerntes Pleasing-Verhalten, kann es etwas sein, was uns in diesen Beziehungen hält und auch möglicherweise dafür Sorge trägt oder zumindest mit dafür Sorge trägt, dass das kein einmaliges Ereignis ist, in unserem Leben in so eine Beziehung zu geraten. Deshalb ist es ein Blick wert. Und du findest in den Shownotes ein paar Ideen, wo du tiefer schürfen kannst, wenn du dich mit deinem Pleasing-Verhalten und seinen Ursprüngen auseinandersetzen möchtest. Ich hoffe, dass ich dir ein paar erste Anstöße dazu geben konnte. Und wenn du Fragen hast zu diesem Thema oder Ähnlichen, dann stell sie gerne unter www.turit-müller.de. Ich freue mich auf deine Fragen und sage Tschüss, mach's gut. Und bis zum nächsten Mal.